Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Zuallererst ist natürlich eins auszudrücken, nämlich die Trauer und die Betroffenheit über den Tod eines jungen Mannes. Und unsere Anteilnahme gilt seiner Familie. Dass es dann am Ende des Tages in Köthen, wie ein Video zeigt, zu offen nationalsozialistischen Sprechchören gekommen ist, auch das muss uns betroffen machen und muss uns empören.
Regierungssprecher Steffen Seibert. Diesmal wurden Nazi-Parolen in Köthen in Sachsen-Anhalt gerufen. Nach dem Todesfall eines 22-jährigen Deutschen und der Festnahme von zwei Asylbewerbern aus Afghanistan, die mit dem Verstorbenen eine Auseinandersetzung, einen Streit gehabt haben sollen. Wir sprechen in dieser Podcast-Episode des Updates mit unserem Korrespondenten in Sachsen-Anhalt. Dann sind die Wahlen in Schweden heute natürlich ein großes Thema.
Es ging bei der Wahl jetzt nicht nur um die Flüchtlinge. Da ist einfach eine Unzufriedenheit gewachsen damit, dass so Sachen wie das Gesundheitswesen, das Bildungswesen, solche sozialen Themen nicht mehr so gut funktionieren.
Das erklärt ein wenig das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten. Gutes Ergebnis allerdings für die rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Und damit ist eine Regierungsbildung quasi unmöglich. Also weiter geht's mit einer Minderheitsregierung. Wir lassen uns die Ergebnisse einschätzen von einer Nachrichtenkollegin, die seit 30 Jahren in Schweden lebt. Außerdem eine australische Studie zum Furzen, dass wir sie rauslassen sollen, also nicht unterdrücken sollen, die Püpse, haben viele, vor allem Männer, kein Problem mit. Bei Frauen, naja.
Wie häufig am Tag pupst ihr so?
Oh wow.
Nee, da möchte ich auch nichts.
Ich möchte auch nichts zu sagen.
Unterschiede zwischen Mann und Frau bei der Flatulenz. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich darüber mal reden muss. Tun wir aber im Update-Podcast von Montag, 10. September 2016.
Deutschlandfunk Nova.
Einige fühlen sich erinnert daran, was vor kurzem in Chemnitz passiert ist. Ein junger Mann stirbt, zwei Asylsuchende sitzen in U-Haft. Aber der Fall, der jetzt in Köthen in Sachsen-Anhalt passiert ist, der scheint doch anders zu sein. Es gab keine Messerstecherei. Der Mann ist laut Polizei an Herzversagen gestorben. Er hatte eine schwere Vorerkrankung. Trotzdem geht die Geschichte ähnlich weiter in Köthen. Nach dem Todesfall kommen tausende Menschen zusammen. Sie ziehen durch die Straßen und einige rufen rechte Parolen. Stefan Schulz, unser Korrespondent für die Region. Fangen wir mal mit der Auseinandersetzung an, also diesen Streit, den es da gegeben hat. Was weiß denn die Polizei bisher mit Sicherheit?
Ja, die Ermittler versuchen noch den genauen Tathergang zu rekonstruieren. Was man mit Sicherheit weiß, ist, dass es zu einer Auseinandersetzung auf einem Spielplatz in Köthen gekommen ist. Beteiligt waren mindestens zwei Deutsche und zwei Asylbewerber aus Afghanistan. Und bei dieser Auseinandersetzung ist der 22-Jährige dann gestorben. Der Obduktionsbericht liegt auch vor. Der Mann hatte offenbar leichte Verletzung. Gestorben ist er aber an einem Herzversagen. Er hatte eine Vorerkrankung am Herzen und die Ermittler schauen da jetzt nochmal ganz genau hin, ob sozusagen die Auseinandersetzung die wirkliche Ursache für seinen Tod war.
So, und danach sind viele Menschen durch die Straßen gezogen. Für heute ist auch eine Demo angekündigt. Deine Einschätzung, war das jetzt ein Trauermarsch? War das eine Demo von Rechtsradikalen? Waren das besorgte Bürger, die auf die Straße gegangen sind? Oder war das alles zusammen?
Also ich hatte den Eindruck, dass das Hälfte der Hälfte war. Also es waren insgesamt 2500 Personen, die dort zum Tatort gingen, Blumen niederlegten, sie zündeten auch Kerzen an und Anmelder, das muss man klar sagen, war jemand aus der rechten Szene. Und ich habe auch viele Hooligans, viele Rechtsextreme gesehen, das hat man schon an der Szenebekleidung erkannt, aber eben auch Familien, Frauen mit Kindern. Und Sachsen-Anhalts Innenminister bat deshalb heute auch auf der Pressekonferenz darum, nicht gleich alle Menschen über einen Kamm zu scheren. Und er sagte, laut Verfassungsschutz waren also wirklich 450 Personen aus der rechtsextremen Szene dabei und die verhielten sich anfangs auch ruhig. Dann gab es aber ein offenes Mikrofon und da traten Redner auf, die den Bürgermeister von Köthen und Berliner Politiker unter anderem als Volksverräter bezeichneten. Und Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht sagte dazu:
Wir werden sehr genau auswerten und das tut der Staatsschutz schon, was gestern dort an Parolen skandiert worden ist. Die Strafverfahren werden eingeleitet und ich sage das auch antizipierend, falls Fragen von Ihnen kommen, warum Polizei da nicht immer gleich reinspringt, wenn einer irgendeine Parole äußert. Wir nehmen das sehr wohl wahr, aber für uns gilt es, eine Gesamtlage zu beherrschen und das hat die Polizei in vorbildlicher Weise getan.
Ja, und insgesamt hat die Polizei bisher 10 Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Volksverhetzung.
Wie sieht die Bilanz der Polizei insgesamt aus?
Also ich hatte den Eindruck, dass die Polizei anders besser aufgestellt war als in Chemnitz. Also es gibt eine hohe Polizeipräsenz in Köthen. Ich habe das gestern gesehen, wirklich in jeder Straße standen Polizeifahrzeuge. Ich habe Wasserwerfer dort gesehen. Und Sachsen-Anhalts Innenministerium hat auch sehr frühzeitig Verstärkung aus anderen Bundesländern, unter anderem aus Niedersachsen und Berlin, angefordert. Und die Polizeipräsenz wird auch heute Abend so stark sein, weil es gibt ja um 19 Uhr erneut eine Kranzniederlegung in Köthen. Und da ist die Polizei auch wieder mit vor Ort.
Jetzt gibt es den Vorwurf, dass es eine Art Rechtstourismus gibt. Also Rechte, die von Tatort zu Tatort ziehen, um Stimmung zu machen. Was ist da dran?
Also es kann gut sein, wenn man gestern auch noch mal ein bisschen sich in den sozialen Medien umgeschaut hat, dann hat man gesehen, dass Rechtsextreme dann natürlich auch bundesweit für Köthen mobilisiert haben. Und da waren noch einige dabei, die bekannt sind in der Szene. Es waren eben nicht nur Köthener, die da auf die Straße gegangen sind, aber halt auch Köthener.
Wie schätzt du denn ein, wie die Stadt Köthen mit dieser Tat und den anschließenden Demonstrationen umgegangen ist?
Na, mir ist aufgefallen, dass schon gestern Vormittag Lokalpolitiker, unter anderem der Landrat, am Tatort waren. Sie haben dort Blumen niedergelegt, haben auch Kerzen abgestellt. Und am frühen Nachmittag gab es einen Gedenkgottesdienst. Die evangelische Landeskirche Anhalt hat auch eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um das Begräbnis des Opfers bezahlen zu können. Also da hat man sehr, sehr schnell auch reagiert. Und was ich auch schon angedeutet hatte, die Polizei ist wirklich mit einem Großaufgebot vor Ort und hat sich auch gleich Verstärkung aus anderen Bundesländern geholt.
Stefan Schulz, Korrespondent für Köthen in Sachsen-Anhalt, darüber, was wir bisher wissen zum Fall, zum Todesfall in Köthen und die Demonstrationen im Anschluss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Schweden ist nach der Wahl unklar, wie da eine Regierung gebildet werden kann. Die Sozialdemokraten haben die Wahl zwar gewonnen, aber laut vorläufigem Endergebnis mit 28% ihr wirklich schlechtestes Ergebnis seit mehr als 100 Jahren eingefahren. Die Konservativen, die haben fast 20% der Stimmen bekommen und die rechtspopulistischen Schwedendemokraten 17,6%, sind also drittstärkste Kraft in Schweden. Der Montag nach der Schwedenwahl, an dem noch viele Fragen offen sind. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Luise Steinberger arbeitet als Nachrichtenredakteurin für den schwedischen Rundfunk, lebt seit 30 Jahren sogar in Schweden. Wie war denn dein Eindruck? Hat es bei den meisten Schweden eher Erleichterung gegeben oder besorgte Mienen? Weil die Rechtspopulisten, die sollten ja laut Umfragen noch mehr Stimmen bekommen, aber 17,6%, das ist natürlich am Ende auch ein neuer Rekord.
Ja, es ist ja auch unterschiedlich. Diejenigen, die die Schwedendemokraten gewählt haben, die haben sich natürlich gefreut, dass die Schwedendemokraten zugelegt haben. Aber so in den sozialen Medien, in meinem Flow, waren auch recht viele Leute, die so geschrieben haben, wir sind immer noch mindestens 80%, die dagegen sind und die was anderes gewählt haben. Hm. Also ich würde sagen, es gibt so beides.
Trotz der Abweichung, die Meinungsumfragen waren hier und da halbwegs genau. Genauer jedenfalls als noch vor einigen Jahren, wenn es um die Schwedendemokraten ging. Woran liegt das?
Das liegt, denke ich, daran, dass bei dieser Wahl zunehmend Leute sich getraut haben, zu sagen oder dazu zu stehen, dass sie die Schwedendemokraten wählen. Das war so ein bisschen anders noch vor 4 Jahren. Da war das noch so ein bisschen tabu. Man hat zwar irgendwie sympathisiert und so, aber man hat es nicht unbedingt laut gesagt. Und das war jetzt ganz anders. Die Schwedendemokraten sind eigentlich salonfähig geworden. In 3 Gemeinden haben richtige Rechtsradikale auch kandidiert, eine rechtsradikale Partei, eine richtige Nazi-Partei. Und das ist in Schweden zulässig. Also da gibt es keine Begrenzung. Man kann auch kandidieren, auch wenn man eigentlich die Staatsform, die wir haben, abschaffen will. Und das hat natürlich nochmal zu so einer Abgrenzung geführt, dass die Schwedendemokraten, die sich ja im Rahmen des Befindlichen bewegen, ja, dass sie eben das salonfähig geworden sind, vielleicht. Aber ich meine, diese Nazi-Partei, die ist nicht besonders groß, das muss man dazu sagen, und sie ist auch nicht reingekommen.
Haben sich die Schweden deiner Meinung nach verändert oder stehen Schweden jetzt eher zu ihrer Meinung, die vielleicht lange Zeit nicht mehrheitsfähig schien?
Also ich würde sagen, das ist so ein bisschen beides. Das ist eine lange gewachsene Geschichte und vielleicht eigentlich so wie in anderen Ländern auch, dass es eine Unzufriedenheit gibt. Zum einen mit der Flüchtlingspolitik. Schweden hat ja 2015 auch sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, pro Kopf der Gesellschaft sogar noch mehr als Deutschland. Aber es ging bei der Wahl jetzt nicht nur um die Flüchtlinge. Das war ein wichtiges Thema, aber es ging auch um andere Fragen. Und da ist einfach eine Unzufriedenheit gewachsen damit, dass so Sachen wie das Gesundheitswesen, wie das Bildungswesen, die Altenpflege, solche sozialen Themen nicht mehr so gut funktionieren, finden viele Leute, wie das einstmals der Fall war oder wie man auch findet, dass es sein müsste im Angesicht der Tatsachen, dass man ja sehr, sehr viel Steuern bezahlt hier in Schweden.
Sind das dann auch wieder gefühlte Wahrheiten oder steckt da wirklich was dahinter?
Ich würde sagen, da steckt wirklich was dahinter. Vieles ist schon weniger gut geworden, funktioniert schlechter. Beispielsweise in ländlichen Gebieten wird das Gesundheitswesen eingeschränkt. Das ist deutlich merkbar. Das hat natürlich Gründe. Das hat beispielsweise was damit zu tun, dass Leute aus den ländlichen Gebieten abwandern in die Großstädte und dass dann einfach relativ gesehen das zu teuer wird. Aber trotzdem für die verbleibenden Leute wird der Service geringer. Das ist einfach so.
Die Regierungsbildung, das wird jetzt richtig schwierig bei euch in Schweden. Jetzt, wie geht's weiter? Was glaubst du?
Also jetzt in den nächsten Tagen passiert offiziell erstmal nicht so viel, denn der Ministerpräsident, der Sozialdemokratische, hat ja gesagt, er bleibt erstmal im Amt und das geht so. In Schweden muss der Ministerpräsident, wenn er nicht freiwillig zurücktreten muss, aktiv abgewählt werden und das kann frühestens in 2 Wochen passieren. Aber hinter den Kulissen wird schon sehr viel verhandelt. Und zum Beispiel haben die Schwedendemokraten heute Nachmittag ein Verhandlungsangebot an die Konservativen und die Christdemokraten rausgeschickt und die haben gesagt, wir reden nicht mit euch.
Das heißt, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Sozialdemokraten gar nicht regieren können, weil sie keine Koalition zusammenbekommen?
Darauf wird es herauslaufen, beziehungsweise es wird wahrscheinlich in irgendeiner Form wieder eine Minderheitsregierung geben. Es waren ja in den letzten 2 Legislaturperioden auch Minderheitsregierungen hier in Schweden, die dann jeweils ihre Gesetze nur durchbekommen haben, wenn zufällig jemand von der Opposition, darunter die Schwedendemokraten, dafür gestimmt haben. Aber das war nicht so besonders gut zu steuern, die Politik dadurch.
Was vielleicht auch zu noch mehr Unzufriedenheit bei den Schweden in den kommenden Jahren führen kann.
Natürlich, das kann durchaus eine Spirale sein, denn Reformen, die Parteien jetzt im Wahlkampf beispielsweise versprochen haben oder in Aussicht gestellt haben, die können ja gar nicht angegangen werden, wenn man keine Mehrheit im Parlament hat, um sie durchzusetzen.
Dankeschön. Luise Steinberger, Nachrichtenredakteurin, die seit 3 Jahrzehnten in Schweden lebt, zu den Wahlen und der schwierigen Regierungsbildung dort.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Furzen, blähen, einfahren lassen, pupsen, flatulieren. Thema heute bei uns hier in Deutschlandfunk Nova im Update, diese neue Furzstudie aus Australien, bei der heißt es, wir sollten Fürze nicht unterdrücken. Die Gase könnten nämlich sonst nach oben wandern und oben rauskommen. Gab heute von euch ganz viele Kommentare im Netz bei uns. Oliver Kalitowski macht einen Vorschlag dazu, wenn wir alle mehr furzen, Zitat, dann könnte man ja 1a ein Brennstoffzellenauto mit reichlich Zwiebel- und Bohnenkonsum kombinieren. Und Michael Kramer fragt bei uns im Netz, ist das jetzt mit dem Klimaschutz aufgrund des CO2 noch vereinbar oder wird das Furzen mittels Verbotszone in der Öffentlichkeit verboten? Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich auf die Spuren des Pupses vor allen Dingen von Mann und Frau begeben.
Ja, es gibt laute und leise Fürze, solche, die stinken und solche, die nicht. Aber covern wir hier erstmal die Basics.
Hallo, Deutschlandfunk Nova hier. Ich möchte mit dir über das Pupsen sprechen.
Ich habe keine Zeit, ich muss...
Du stehst hier draußen und wartest.
Ja, ich muss aber echt gleich gehen.
Okay, wir alle tun es, durchschnittlich 8 bis 15 Mal am Tag. Aber darüber reden, schwierig.
Wie häufig am Tag pupsen Sie?
Hä? Was mache ich?
Wie häufig am Tag pupsen Sie? Also Flatulenzen. Was glauben Sie ungefähr?
Nein, ist mir ein bisschen zu persönlich.
Zu persönlich, ja. Aber das war nicht immer so. Heinrich II. Soll sich um 1000 nach Christus sogar regelmäßig von einem Kunstfurzer namens Roland unterhalten lassen haben. Von Martin Luther bis Shakespeare, vieles deutet darauf hin, dass Furzen schon immer für Erheiterung gesorgt hat und dass unsere Vorfahren möglicherweise einen etwas entspannteren Umgang mit ihren Körperfunktionen hatten. Mit einer Ausnahme.
Weiß nicht, wir finden es irgendwie witzig.
Teenager-Jungs.
Weil ich kein Shampoo, alles habe.
Was kein Shampoo? Nichts?
Vor nichts, ja.
Okay. Glaubst du, es ist gesund, Pupse einzuhalten oder alles rauslassen?
Ich glaube, es wäre ungesund, sie nicht einzuatmen.
Ja, einatmen, einhalten, Jacke wie Hose.
Für die ist das eher Gegenstand von Wettbewerben. Und wer den lautesten und stinkigsten macht, hat gewonnen. Aber ansonsten ist es natürlich schon peinlich.
Jael Adler ist Ärztin und Autorin des Buches Darüber spricht man nicht, weg mit den Körpertabus. Sie sagt, unangenehme Gerüche triggern einen archaischen Reflex, der uns sagt, oh, da könnte eine Krankheit dahinter stecken und deshalb ekeln wir uns davor. Könnte ja ansteckend sein. Darmwinde sind hingegen ganz normal und überlebenswichtig. Wenn aber das Pupsen mit Bauchschmerzen verbunden ist oder sie sogar für einen selbst ganz besonders schlimm riechen oder es ganz besonders viele sind, dann ist das ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht im Lot ist, sagt Jael Adler. Dann sollte man auch zum Arzt gehen.
Also da kann man eine Menge tun, aber man muss eben sich so ein bisschen detektivisch mit seinem Darm und seinen Darmwinden beschäftigen.
Meinen Recherchen nach leidet besonders eine Gruppe unter dem Tabu des Pupsens. Wir Frauen.
Wie häufig am Tag pupst ihr so?
Oh wow.
Nee, da möchte ich auch nichts
sagen. Ich möchte ja auch nichts zu sagen.
Okay, dann nächste Frage. Warum, denkt ihr, reden Männer viel lieber darüber als Frauen?
Sind vielleicht hemmungsloser
ja,
als Frauen.
Ja, ich glaube auch.
Ne? Wir sind halt
in Sachen mehr.
Ja, dieses Image halt. Frau auch Lady und ja. Mann ist... Man darf
der
das, ne?
Der Neandertaler, der genau. Halt im Dreck wühlen
genau.
darf.
Carrie Bradshaw hat vor Jahren vorgemacht, wie unfassbar peinlich ein Pups sein muss.
Good morning. Is that you?
Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God.
Wir alle haben so Geschichten. Auch Ärztin Jael Adler, die als junge Frau mit einem tollen Mann mal nach Paris fuhr.
Ich wollte ein Elfenwesen sein, ich wollte nur gut riechen, duften und nichts Uncharmantes, Unfeines machen. Und bin dann natürlich 3,5 Tage da, bin ich ja fast geplatzt.
Finde ich total unfair, weil ich meine, also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich pupse. Ich nehme mal an, alle Frauen tun das. Warum dürfen wir das nicht,
darüber zu reden? Ja, man kommt ja dann auch direkt so männlich und unfraulich rüber, wenn man über sowas dann redet, wenn da ein Mann bei ist. Ne? Und wirkt dann vielleicht nicht mehr sexy genug und so, denkt man sich, oder so ein Quatsch.
Für Frauen ist das Tabu, eklig, stinkig und uncharmant sein, viel größer als für Männer, die durchaus noch einen Stolz für ihre eigenen Blähungen entwickeln können.
Also, im Namen der Gleichberechtigung der Frau. Pupst, das ist einfach gesund und es befreit. Nicht nur den Körper von Gasen, sondern auch die Frau aus dem Klischee der nach Rosen duftenden Prinzessin, die keine von uns ist.
Deutschlandfunk Nova.
Der Torwart Robert Enke 2009, der Schauspieler Robin Williams 2014 war das. Zwei prominente Beispiele für Menschen, die sich selbst das Leben genommen haben. Zwei Beispiele auch für eine starke mediale Aufmerksamkeit und Berichterstattung dann im Anschluss. Am heutigen Welttag der Suizidprävention haben wir uns gefragt, wie sollte mit Suizid in der Öffentlichkeit umgegangen werden und wie in den Medien. Denn leider motiviert so eine Selbsttötung immer wieder auch Menschen zu Nachahmung. Pascal Fischer aus unserem Team, du hast dich mit diesem Thema heute beschäftigt. Sollten wir überhaupt berichten, wenn sich ein Mensch das Leben nimmt?
Naja, doch schon. Wenn es sich um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, um einen Prominenten, dann hat ja die Öffentlichkeit ein Interesse. Aber wir sollten nicht zu viele Details berichten, also keine Fotos zeigen, im Netz keine Abschiedsbriefe zitieren, wenn es sowas gibt in dem Fall. Das sagen viele Infoportale im Netz. Und ja, wir sollten schon gar nicht sensationalistisch berichten, denn gerade das könnte Suizidgefährdete motivieren.
Jetzt könnte es ja sein, der ein oder andere in der Berichterstattung ist dann besonders mitfühlend oder versucht auch zu verstehen. Wäre das eine Art, damit umzugehen?
Ja, aber der Grat ist natürlich sehr schmal. Das hat mir Professor Barbara Schneider gesagt. Die ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Denn ja, da ist man schnell dabei, dass man was idealisiert oder romantisiert und damit macht man es vielleicht auch nachvollziehbar.
Dann wird was Positives mit dem Tod assoziiert, zum Beispiel wird im Tod jetzt mit seinen Lieben vereint oder wenn etwas als nachvollziehbar dargestellt wird, beispielsweise, dass man sagt, es gab keinen anderen Ausweg, das war der einzige Ausweg, das, was vorher geschah, trieb ihn in den Tod.
Sie sagt nämlich auch, das liegt ja eigentlich gerade im Interesse der Betroffenen, denen zu zeigen, solange das noch irgendwie machbar ist von Bekannten, Verwandten, Freunden, hey, du siehst positive Handlungsoptionen, vielleicht gerade nur nicht, weil du depressiv bist, aber es gibt sie, diese Alternativen.
Gut. Wie dann über Suizid, über Selbstmord, über Selbsttötung reden in der Öffentlichkeit?
Vor allem von dem einen Fall eher weg zum Allgemeinen und zur Prävention gehen immer. Also als Tipp für das Umfeld, achtet darauf, verändert sich da jemand in letzter Zeit? Redet der von Selbsttötung? Trifft der Vorbereitungen? Gibt es vielleicht große finanzielle Probleme oder andere große Probleme? Man kann ja jederzeit zum Hausarzt gehen. Man kann akut auch die Polizei oder den Notarzt rufen. Es gibt auch psychiatrische Kliniken, die kümmern sich, die stehen überall rund um die Uhr bereit.
Zum Psychologen in eine Klinik, das ist für viele vielleicht auch schwierig. Gibt es Tipps für anonymere Angebote?
Ja, natürlich. Es gibt ja die anonyme Telefonseelsorge. Die hat wiederum gerade eine Blogparade laufen. Das sind Links auf Texte, in denen Leute dann erzählen, wie sie mit dem Thema umgehen. Da findet man sich vielleicht auch wieder und bekommt Tipps. Es gibt Seiten wie Freunde fürs Leben oder die Deutsche Depressionshilfe. Die haben auch wiederum viele Links gesammelt. Und dann gibt es sogar noch Apps wie Selfapy oder den Area Mood Tracker oder das Mood Gym. Und die kommen natürlich auch wiederum von eigenen Anbietern.
Heute ist ja Welttag der Suizidprävention. Hat es da besondere Aktionen gegeben?
Ja, hat es. Der Deutsche Caritasverband zum Beispiel, der hat heute den Hashtag Du bist mir wichtig kreiert. Und dazu gibt es sogar einen Song von Jonas Mohner.
Denn ich war hier, ich sehe, was du erlebst. Ich weiß, wie es ist, wenn sich nichts mehr bewegt. Du kannst mir vertrauen, komm in meinen Arm. Auch diese Zeit überstehen wir zusammen. Deine Tränen und dein Schmerz, dein schönstes Lachen, dein großes Herz, all deine Schatten, dein hellstes Licht, machen dich zu dem, wer du bist wichtig für mich.
Ja, also da ist eigentlich alles drin, ne? So dieses Anerkennen, dir geht's schlecht, ich bin für dich da, ich habe ein Hilfsangebot. Hey, du hast doch auch dieses tolle Lachen, ja, du hast was Positives in dir. Und sowas kannst du natürlich Leuten schicken, die Probleme haben. Du sagst, hey, ich mach mir Sorgen um dich.
Klingt ein bisschen so, als soll das insbesondere junge Menschen, junge Leute in unserem Alter erreichen, oder?
Ja, das soll es in der Tat. Von 15 bis 25 Jahren ist Suizid die zweithäufigste Todesursache. Es gibt zum Beispiel das Online-Projekt U25 des Deutschen Caritasverbandes. Da beraten dich dann auch junge Menschen ehrenamtlich. Ja, viele haben ja Hemmungen, sich irgendwie älteren Leuten oder Therapeuten dazu offenbaren. Und vor allem will man auch junge Männer damit erreichen, denn die machen 2/3 der Suizidfälle bei den jungen Erwachsenen aus.
All deine Tipps, gilt das jetzt nur für uns Medien?
Nö, das gilt im Grunde für alle öffentlichen Veranstaltungen, Gedenkminuten, Sportverein, was auch immer, wenn da jemand zu Tode gekommen ist. Diese Nachahmungseffekte, die gibt es eben auch bei solchen Gedenkveranstaltungen. Also, wenn da so ein Fall ist im Sportverein, auch da auf Hilfsangebote verweisen und einfach behutsam mit diesem Thema umgehen.
Sag nochmal genau zur Wortwahl. Sollen wir nicht von Selbstmord sprechen? Das hattest du mir vorhin mal gesagt.
Nee, eben nicht. Ist uns jetzt auch durchgerutscht. Aber man soll eher von Selbsttötung oder Suizid reden. Selbstmord hat schon wieder so diesen Anschein von Gewalttat und als wäre der Täter ein böser Verbrecher.
So, wir haben jetzt nicht so viele Details rausgehauen. Wir waren hoffentlich nicht sensationalistisch. Durchaus nicht nachvollziehend für die Menschen, die sich selbst das Leben nehmen. Also haben wir halbwegs vorbildlich Bericht erstattet heute Abend.
Das hoffe ich doch.
Dankeschön, Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mütter, denen nach der Geburt das Baby weggenommen wird, um es zu verkaufen. Diesen Vorgang hat es in Spanien systematisch gegeben zu Zeiten des Diktators Franco. Auch im Nazi-Deutschland hat es sowas gegeben, wurde in den Jahrzehnten danach aufgearbeitet. Und bei den Spaniern, da ist dieser Babyhandel auch nach der Franco-Diktatur noch weitergegangen. In Madrid geht jetzt ein erster Prozess zu Ende gegen einen Arzt, der da mitgemacht haben soll. Ein Urteil soll es in den kommenden Tagen geben. Oliver Neuroth, unser Korrespondent für Spanien. Erst nochmal zum damaligen System. Was hat man denn den Müttern nach der Geburt erzählt, wo ihre Kinder jetzt plötzlich sind?
In den meisten Fällen soll es so gelaufen sein, dass die Hebamme oder der Arzt das Baby direkt nach der Geburt aus dem Zimmer getragen hat und kurz darauf kam sie dann wieder oder kam er wieder und sagte zur Mutter, es tut uns leid, ihr Kind ist tot, es hat die Geburt nicht überlebt. In einigen Krankenhäusern war es dann wohl so, das berichten mehrere spanische Medien, dass die Ärzte oder die Schwestern den Müttern ein totes Baby gezeigt haben, quasi als Beweis, aber es war eben nicht ihres. Und Reporter haben in den 80er Jahren aufgedeckt, dass Krankenhäuser tote Babys in Kühlschränken aufbewahrt haben, um sie dann eben den Müttern zu zeigen. Also sehr gruselig, wie das offenbar lief.
Diese Taten sollen erst politisch motiviert begonnen haben. Sind da hauptsächlich Regimegegnerinnen von Diktator Franco betroffen gewesen?
Ja, als mit diesem Babyraub angefangen wurde, war der spanische Diktator Franco noch an der Macht. Das war in den 40er, 50er Jahren. Und es gibt einige Berichte, die genau das sagen, dass Regimegegner Opfer dieser Praxis wurden, dass regimekritische Frauen ihre Kinder abgenommen wurden und an regimetreue Familien, die vielleicht keine Kinder bekommen konnten, ging das Baby dann. Oder auch die Variante gab es wohl, dass die Kinder in Heimen großgezogen wurden.
Jetzt könnte man denken, nach der Diktatur hört dieses brutale Vorgehen, dieses Geschäft auf. Es ist aber nicht so. Fast 20 Jahre lang ist das so weitergegangen. Wie konnte das so lange vertuscht werden?
Das ist eine sehr gute Frage und die stellen viele Spanier. Es gab ganz offensichtlich ein gut funktionierendes Netzwerk, eins, das dicht gehalten hat. Aus Ärzten, aus Anwälten, aus Notaren für die gefälschten Sterbeurkunden und auch aus Kirchenvertretern. Damals ist ja in fast allen Krankenhäusern es normal gewesen, dass Nonnen dort gearbeitet haben. Und dieses Netzwerk schaffte es, unerkannt von der Öffentlichkeit weiterzuarbeiten. Uns hat auch ein Mann erzählt, der Anfang der 80er ein geraubtes Kind gekauft hat, dass er bedroht wurde, erpresst wurde nach dem Motto, du musst uns immer mehr Geld zahlen. Wenn du das nicht tust, dann outen wir dich als Kindskäufer und wir hauen ab. Man kann uns da nichts nachweisen.
Was ist denn generell aus den Tätern geworden? Können viele davon noch angeklagt werden?
Es gibt mehrere Anwälte, die sich dafür stark machen, dass die Verbrechen von damals vor Gericht kommen. Und die sagen, ja, es leben noch einige Leute, die in diese Machenschaften verstrickt sind. Ärzte, Nonnen, und die können noch angeklagt werden, auch wenn jetzt viele natürlich sehr alt sind, 80 Jahre und älter.
Aber bei diesem Prozess ist ja jetzt eigentlich nur ein einziger Fall verhandelt worden. Was ist mit den ganzen anderen Fällen, mit den ganzen anderen Müttern, Eltern?
Die Anwälte hoffen, dass auch die noch jetzt motiviert werden, vor Gericht zu gehen, dass dieser erste Fall also anstoßen könnte, dass weitere Gerichtsprozesse folgen, dass sich die Geschädigten von damals trauen, ihre persönlichen Schicksale vor Gericht vorzubringen. Es könnte also sein, dass nun eine Welle von Verfahren läuft. Das hoffen natürlich Anwälte.
Und der aktuelle Fall, da geht es um einen Arzt, der angeklagt ist. Das Urteil wird in den kommenden Tagen gefällt. Was droht ihm?
Die Staatsanwaltschaft fordert für ihn 11 Jahre Gefängnis. Allerdings ist dieser Mann, dieser Arzt, heute 85 Jahre alt, dass er, sollte es zu der Verurteilung kommen, also die ganze Haftstrafe noch absitzen kann. Das ist dann eher unwahrscheinlich.
Oliver Neuroth, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Madrid, über hunderttausende Fälle von systematischem Babyhandel in Spanien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wale fangen ist verboten, das wissen wir alle. Es ist verboten seit über 30 Jahren. Das heißt aber nicht, dass keine Wale mehr gefangen werden. Aktuell gibt es 3 Länder, in denen Wale trotzdem gejagt werden. Japan, Island und Norwegen machen das. Die das Jagen mal verboten haben, das ist die Internationale Walfangkommission, die IWC. Heute beginnt in Brasilien eine Konferenz dieser Kommission und Japan will tatsächlich das Walfangverbot jetzt wieder kippen und damit Wale jagen wieder völlig legal machen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Taina Grünzig, warum dürfen denn diese 3 Länder, also Norwegen, Island, Japan, momentan überhaupt Wale jagen, wenn das doch eigentlich verboten ist?
Ja, das ist ganz interessant. Island und Norwegen haben, als das Verbot bekannt gemacht wurde, schlichtweg Widerspruch eingelegt und so das Verbot nie anerkannt. Japan hat das damals versäumt, fristgerecht diesen Widerspruch einzulegen und deswegen fängt Japan Wale offiziell nur zu Forschungszwecken. Das ist nämlich erlaubt.
Warum ist es diesen Ländern denn so unglaublich wichtig, das Recht zu haben, Wale zu jagen? Also wird Walfleisch besonders gerne gegessen immer noch? Kann man das teuer weiterverkaufen oder was steckt dahinter?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe darüber mit Sandra Alther gesprochen. Sandra Alther ist momentan für die Tier- und Artenschutz Organisation Pro Wildlife bei der Konferenz in Brasilien. Und sie hat mir erzählt, dass es jetzt zum Beispiel in Japan zwar schon noch Menschen gibt, die gerne Walfleisch essen, allerdings hat Japan noch ganz andere Interessen.
Es geht vor allen Dingen darum, dass Japan sich den Zugang zu den Meeresressourcen gar nicht in keinster Weise verbieten lassen möchte. Und die Japaner haben einfach Angst, wenn das Walfangverbot Bestand hat, dann ist vielleicht der nächste Schritt, dass man ihnen den Thunfisch verbietet und noch mehr Haie verbietet. Und da möchten sie einfach den Anfängen wehren.
Sandra Alther hat mir übrigens auch gesagt, dass die Wale, die in Island gejagt werden, hauptsächlich nach Japan exportiert werden.
Japan will sich also scheinbar nichts verbieten lassen. Und was ist das jetzt genau für eine Regelung, die Japan durchbringen will?
Japan will eine sogenannte nachhaltige Jagd auf Wale erlauben und das heißt, dass man von den Walarten, von denen es aktuell genug Wale gibt, nur eine bestimmte Anzahl jagen kann.
Ist dann alles okay?
Das könnte man meinen oder hoffen. Allerdings ist es laut Sandra Alther oft schwierig, zwischen den Walarten zu unterscheiden. Zum Beispiel der Zwergwal, von dem gibt es an sich ziemlich viele, aber es gibt eben auch Unterarten von dem Zwergwal und die sind vom Aussterben bedroht. Allerdings kann man die optisch fast gar nicht vom normalen Zwergwal unterscheiden und somit kann es natürlich gut sein, dass man bei der Jagd einen Wal erwischt, der eben doch vom Aussterben bedroht ist. Außerdem gibt es verschiedene Ansichten darüber, ob ein Walbestand tatsächlich gesund ist, sagt Sandra Alther.
Für Japan ist es so, dass die Bestände, die nicht so drastisch dezimiert waren, wie zum Beispiel Blauwale oder Glattwale in dem vergangenen Jahrhundert, dass das für sie schon ein gesunder Bestand ist. Aber da reden wir von Leveln, die sind noch weit hinter dem, was vor der kommerziellen Bejagung an Walen da war.
So, jetzt beginnt heute diese Konferenz. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass am Ende dieser Konferenz das Walfangverbot gelockert wird?
Das habe ich Sandra Alther auch gefragt und da scheint tatsächlich noch alles offen zu sein.
Es klingt so aus den großen Blöcken, also sprich der EU-Block und die ganzen Lateinamerikaner, die sich koordinieren, da hören wir schon, nein, wir sind nicht bereit für solche Kompromisse. Aber wir hören hinter den Kulissen, dass doch einige Delegierte sagen, na ja, aber irgendwas müssen wir Japan schon geben, sonst verlässt Japan vielleicht die Walfangtagung und dann sind sie out of control.
Sollte die ganze Sache am Ende für Japan ausgehen, dann befürchten außerdem viele Kritiker, dass auch Südkorea und Russland wieder auf Walfang gehen.
Heute beginnt in Brasilien eine Konferenz der Internationalen Walfangkommission. Japan möchte, dass der Walfang wieder legal ist. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Taina Grünzig mit den Infos. Das war's von uns. Das war das Update am Montag mit Pascal Fischer.
Tschüss.
Mein Name ist Ralf Günther. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.